sind mitten in einer Predigtserie, wo wir in unserem Glauben unerschütterlich werden möchten, wo wir auf Jesus schauen, wo wir auf das Evangelium schauen, wo wir gucken, Gott, was hast du für uns gemacht und wie kann ich in diesen turbulenten Zeiten, in den Zeiten, wo wirtschaftliche, soziale, politische Systeme und Sicherheiten erschüttert werden, wie kann ich fest in meinem Glauben gegründet sein? Und heute ist ein bisschen Teil 2 von der Predigt letzte Woche mit dem Ralf zusammen, wo es darum geht, wie kann ich bereit sein, in meinem Herzen bereit, aber auch mental bereit, das Evangelium zu verkünden. Und wir hatten so dieses Bild gehabt von dem Sternekoch und dem ganz normalen Alltagskochen. Und das ist häufig so ein Bild, wenn wir denken an Evangelisation. Ja, das ist was für die Profis. Ja, da muss ich ja ganz speziell dafür berufen oder begabt sein oder mega extrovertiert sein. Und wenn du denkst, ja, das bin ich aber nicht. Die Bibel sagt uns, nein, du musst kein Profi sein. Ich glaube, dass wenn wir, so wie der Sternekoch, wenn wir einfach alltäglich das einfach Nahrung bringen und kochen, das ist wie das Evangelium, was wir verbreiten. Oder du musst auch nicht Vollgas der Radprofi sein, um nicht aufs Fahrrad zu schwingen, sondern einfach Fahrrad fahren ist auch wunderbar. Von daher verabschiede dich vor dieser Vorstellung, ich muss Profi sein oder Evangelisation ist was für andere. Es ist was für dich. Warum? Weil Jesus sagt im Markus Evangelium Kapitel 16, er spricht zu allen seinen Jüngern, zu den Menschen, die ihn kannten, die mit ihm gelebt haben und die ihm nachgefolgt sind. Und nach seiner Auferstehung begegnet er ihnen und er sagt, geht hin in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und letzte Woche hat der Ralf über das Thema Wahrheit gesprochen. Und es ist ja hier der erste Teil ist super schön. Der letzte Satz ist wirklich eine eher unbequeme Aussage von Jesus. Eher eine unbequeme Wahrheit. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und ganz ehrlich, der Ralf hat über Wahrheit gesprochen und dass Wahrheit nicht davon abhängig ist, ob sie mir gefällt, ob ich sie bejahe oder nicht, sondern wenn es wahr ist, wenn das Wahrheit ist, dann dürfen wir uns auch unseren Blick davon nicht wegnehmen, sondern müssen uns auch überlegen, ja, was bedeutet das? Wir haben dieses Bild aufgezeigt, das häufig in Religionen und all dem, was Menschen denken, wie so ein Lebensweg gezeichnet ist. Und Religion ist immer dieses System, am Ende deines Lebens wirst du vor einem Gericht stehen, wirst du beurteilt oder verurteilt werden. Und diese Worte von Jesus, bestätigen sie nicht dieses Bild, was häufig Menschen haben von Gott, dass er so der Richter ist, so dieser Harte oder ja, so Pech gehabt, jetzt hast du es halt hier, weg mit dir in die Hölle oder so, ne? So dieses Richterbild Gottes. Und das ist eher auch häufig etwas, was Menschen eher abschreckt, zu sagen, boah, das kann ich nicht so glauben für mich, ne? Und die Frage ist aber dennoch, obwohl es unangenehm wirkt, ist das Wahrheit? Und der Punkt ist ja der, dass Gott Gerechtigkeit und Liebe in einem ist. Und ja, es wird Gericht geben. Das ist, die Bibel sagt, das ist Wahrheit. Und davor können wir unseren Blick nicht ablenken davon. Entscheidend ist aber das, was Jesus gesagt hat im Johannes 5. Das hat der Ralf ein bisschen mehr ausgeführt. Er sagt, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Weil Gott ein gerechter Gott ist, kann ja nicht sagen, ach Schwamm drüber, komm, ihr wart doch alle so nett und lassen wir es gut sein und kommt doch alle und alle sind glücklich. Das würde der Gerechtigkeit Gottes widersprechen. Aber gleichzeitig ist Gott ein liebender Gott und er weiß, dass egal wie wir uns anstrengen werden in unserem Leben, wir werden niemals den Maßstab der Gerechtigkeit erfüllen können. Deswegen ist Jesus gekommen, um aus Liebe zu uns, hat er dieses Gericht ertragen und eigentlich wie nach vorne gezogen, dass alle, die jetzt bereits an ihn glauben, dieses stellvertretende Opfer, diesen Freispruch von Jesus empfangen können. Und das ist die gute Nachricht. Deswegen aber, wenn wir diese Aussage von Jesus ernst nehmen, alle, die nicht an ihn glauben, das heißt, die das ablehnen jetzt, diesen Freispruch Gottes, die werden in diesem Gericht stehen. Und deswegen lasst uns diese Wahrheit in unser Herz aufnehmen und das darf in uns ein Feuer entfachen, einen Eifer entfachen für das Evangelium, diesen Auftrag von Jesus ernst zu nehmen, hinauszugehen und den Menschen davon zu erzählen, dass sie frei sein können von diesem Richterspruch, dass sie Gott begegnen können als Vater, Jesus als Freund, als der, der für unsere Sünden bezahlt hat. Und die Jünger, heißt es dann im Vers 20, sie zogen hinaus und sie verkündeten überall die rettende Botschaft. Es ist eine rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und er bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Ich liebe diesen Ausdruck, die Zeichen seiner Macht. Wir haben vor 2 Wochen über die Macht Gottes gesprochen. Und mein Wunsch ist, dass wir mehr und mehr, dass Gott es bestätigt, dass wir das Wort, das wir predigen und erzählen und verkünden, dass er es bestätigt durch seine Kraft und durch seine Macht. Ich möchte heute einen jungen Mann auf der Bühne willkommen heißen, der gesagt hat, hey Gott, hier bin ich. Und wenn du mich gebrauchen möchtest, dann gebrauch mich für dein Evangelium. Aaron, nimm uns mit rein. Was hast du letzte Woche erlebt?
Genau. Ich habe die Story erlebt, dass ich habe vor einem Monat erfahren, dass mein bester Freund aus meiner Klasse Atheist ist. Und dann haben wir letzten Donnerstag in Rallye das Thema gehabt, wer ist Gott für uns? Und wir haben direkt in Kleingruppen, er saß direkt neben mir, haben wir in kleinen Gruppen darüber geredet, wer Gott für uns ist. Und dann konnte er mich einfach Fragen stellen. Ich konnte ihm Sachen beantworten, aber auch offen sagen, bei Sachen, die ich nicht wusste, was ich jetzt darauf antworten soll, dass ich einfach nicht weiß, was es ist. Aber ich glaube so fest in mir drin, dass es einen Gott gibt. Und ich glaube daran einfach. Und dann konnten wir darüber reden, auch mit der Lehrerin. Und es war mega gut, weil es das erste Mal war, dass wir da wirklich so krass drüber geredet haben. Und dann habe ich am Nachmittag meiner Lehrerin geschrieben, dass ich eine Predigt gehört habe über das Thema, wie du mit Wissenschaft teilweise Gott erklären kannst oder dass es eine höhere Macht geben muss, bei der Weltentstehung zum Beispiel. Und dann hat sie zurückgeantwortet, dass sie mir auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, das vorzustellen vor der kompletten Klasse. Was mega das ist, für was ich schon ewig lang gebetet habe, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinen Freunden darüber zu reden und einfach das Evangelium meine Klasse und meine Schule weiterzutragen. Und dann hat meine Lehrerin zurückgeschrieben, danke auch für die Bereitschaft zur Diskussion heute. Ich glaube, dass du doch einige in deiner Gruppe erreicht hast oder zumindest zum Nachdenken gebracht hast. Und es ist mir ja krass zu sehen, dass es einfach dieses krasse Wunder geschehen ist, dass ich meine Lehrer und meine Klasse einfach so krass damit reinnehmen kann. Und das ist mega cool.
Und jetzt diese Woche dann hast du den Vortrag oder ja, das Referat?
Nächste Woche noch nicht, aber in 2 Wochen am Donnerstag.
Großartig, stark, mega, hey, vielen Dank, Aaron. Im Epheserbrief Kapitel 6, da heißt es, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Das ist Teil unseres Auftrags. Jesus gibt diesen Auftrag jedem von uns. Und da, wo du gesetzt bist, in deiner Klasse, in deinem Studium, in deinem Arbeitsplatz, Ausbildung, Nachbarschaft, Berufsumfeld, überall dort sendet Gott dich. Er sagt, geht hin in die Welt, geh in deine Welt, geh in dein Umfeld und erzähl den Menschen von mir. Und ich finde es schön, dass Paulus es auch so schreibt, die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens. Unser Evangelium, die gute Nachricht, die gute Botschaft ist ein Evangelium des Friedens. Wir haben letztes Jahr vor Ostern haben wir darüber gesprochen, über diese 3 Dimensionen des Evangeliums, dass Jesus uns befreit von Schuld. Darauf ist der Ralf auch letzte Woche nochmal explizit eingegangen. Er befreit uns aber auch nicht nur von Schuld, er befreit uns auch von Scham und er befreit uns von Angst. Und all diese Aspekte des Evangeliums sind zentral, dass wir sagen, Gott, es ist ein Evangelium des Friedens. Und ich möchte dir Mut machen, dieses einfach dir bewusst zu sein, dass du diese Botschaft trägst und Gott dich in diese Welt hinein sendet. Im Lukas-Evangelium, da sendet Jesus seine Jünger aus und er sagt, hey, wenn ihr dann in ein Dorf geht und dann, wenn ihr ein Haus betretet, sagt, Friede sei mit diesem Haus. Und wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Friede auf ihm bleiben. Wörtlich heißt es, wenn dort ein Sohn des Friedens ist, wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, wird der Friede zu euch zurückkehren. Sei dir bewusst, da wo du hingehst, trägst du Frieden. Mit deinem Herzen, mit deinem Leben. auch wenn dein Leben vielleicht noch nicht vollkommen heil ist und du selbst noch dabei bist, in diesen Frieden hineinzugehen, aber Jesus sendet dich aus, Frieden zu bringen. Wenn du in die Klasse gehst, in dein Studium, dann trägst du Frieden. Und da, wo Menschen offen sind, da, wo sie hören wollen, wo sie nachfragen, dann sprecht in Anführungszeichen, Friede sei mit dir. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, musst du jetzt nicht deinem Chef sagen, hey, so morgen oder in die Abteilung, Friede sei mit euch. Das ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber es geht mehr um deine Haltung, in der du gehst. Du gehst nicht hin, um die Leute zu überzeugen mit irgendeiner Wahrheit, sondern du bringst als erstes einfach mal Frieden. Du trägst einen Frieden. Und in dem Maße, wie du selbst Freiheit von Schuld, von Scham und von Angst erlebt hast, merkst du, wie dieser Friede in dir sich ausbreitet. Und da, wo du hingehst, bringst du Frieden. Wenn du bei deinem Nachbarn eingeladen bist, dann bringst du Frieden in dieses Haus. Wenn du in der Kneipe mit Leuten an der Bar sitzt und abends noch etwas trinken gehst, dann trägst du den Frieden Gottes dort hinein. Wenn ihr Fußball spielen geht oder Kickboxen oder was auch immer ihr macht, dann trägst du deinen Frieden in diese Gruppe hinein. Und das, also allein schon das Bewusstsein dessen, was du trägst, ist entscheidend, dass du in dieser Haltung gehst, ich bringe Frieden. Ralf, warum ist die Herzenshaltung, in der wir Menschen begegnen, warum ist die so entscheidend?
Danke. Hallo. Als wir uns für letzte Woche vorbereitet haben, hatten wir einfach zu viele Gedanken, deswegen ein paar jetzt. Unsere Herzenshaltung, also warum möchten wir überhaupt von Jesus erzählen? Und was ist die richtige Herzenshaltung dahinter? Machen wir es aus Pflichtgefühl, weil Gott uns das aufträgt und wir einen Auftrag haben und wir sonst keine guten Christen sind, so Zeugen Jehova-mäßig? Oder wollen wir von Jesus erzählen, weil wir ihn selber in unserem Leben erfahren, weil wir ihn immer besser kennenlernen, immer mehr sehen, wer er ist und wie groß eigentlich die Not um uns herum ist. Wir gehen ja davon aus, Wahrheit erkannt zu haben, sonst sei es mal nicht hier oder zumindest sind wir auf der Suche. Das ist natürlich eine Einstellung, okay, ich weiß, was wahr ist und jetzt will ich es dem anderen sagen. So. Die Frage ist aber, interessierst du dich wirklich für dein Gegenüber? Oder willst du nur deine 5 Sätze an den Mann bringen oder an die Frau? Und wir sollen ja Gottes Botschafter sein, ihn vorstellen. Und ich glaube ganz fest, dass ein Teil davon ist auch, Gottes Interesse an den Menschen zu repräsentieren. Also nicht Absachen eine Doktrin rüberbringen und ein paar Glaubensgrundsätze zu formulieren, sondern sich wirklich für die andere Person zu interessieren, warum die Person so denkt, wie sie denkt, woher sie kommt und so weiter. Und damit stellen wir auch Gott vor, wie er sich, obwohl er so groß ist und das Universum in seiner Hand hält, doch dafür interessiert, ob ich einen Parkplatz in der Stadt finde. Also als Beispiel. Ne? Ein anderer Gedanke, den ich richtig gut fand, den ich mal gehört habe, ist, erwarte nicht, dass jemand dir sofort zustimmt. Leute haben ihre Gründe, warum sie das glauben, was sie glauben. Und nur weil wir ihnen jetzt gegenüber sitzen, heißt das nicht, dass sie automatisch, ach ja, Mist. Genau. Gute Fragen in so einem Gespräch. Gute Fragen sind, was meinst du damit? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, also, wie kannst du so einem Buch vertrauen? Oder wie kann Gott gut sein, wenn es so viel Leid in der Welt gibt? Das sind gute Fragen. Was meinst du damit? Was meinst du mit, dass Gott nicht gut ist? Oder eine andere Frage, wie kommst du zu dem Schluss? Also so ein bisschen ins Gespräch kommen, okay, was sind eigentlich die Gründe, warum man das glaubt, was man glaubt? Und wenn sich eine Tür auftut, kann man zum Beispiel sagen, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass? genau. In dem Ganzen, finde ich, ist es wichtig, dass wir im Hinterkopf haben, wir sollen Menschen gewinnen und keine Diskussion. Also es ist nicht unsere Aufgabe, Gott zu verteidigen. Und wenn wir uns nicht in die Bresche springen, dann der arme Gott, der braucht uns. Wir sollen Menschen gewinnen. Und bei allem dem ist Gott am Wirken. Also ich merke das auch. Ja, wir müssen Schritte gehen und wir müssen mutig sein. Aber letztendlich der an den Herzen arbeitet, ist Gott. Und wenn er nicht arbeitet, wenn nicht der Heilige Geist Leute bewegt, also es kommt auf Gott an. Und genau, es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden zu überzeugen, sondern Zeuge zu sein von dem, was wir in unserem Leben erleben, wie wir Gott kennengelernt haben, was wir aus der Bibel erkannt haben. Und den Rest macht Gott.
Kann man schon mal klatschen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn du mit der falschen Haltung kommst, dann sind schon die Schutzmauern und die Abwehrmechanismen oben. Und dann hast du schon fast verloren. Wenn die Leute spüren, okay, der will mich jetzt irgendwie bekehren oder irgendwie überzeugen oder irgendwas, dann ist es eigentlich schon falsch. Aber wenn sie merken, hey, du bist interessiert und es ist dir wirklich wichtig zu verstehen und nachzuvollziehen. Jeder hat ja eine Geschichte, wie du gesagt hast, jeder hat den Grund, warum er auf eine gewisse Art glaubt oder eben nicht glaubt. Und Menschen spüren es, ob du an ihnen interessiert bist, ob du daran interessiert bist, dass sie heil werden, dass sie Frieden empfangen können, weil danach sehnt sich ja jeder. Wenn du ein Friedensbringer wirst, dann weißt du, wenn ich den Frieden trage, den Shalom, das Heil, nach dem sich eigentlich jeder Mensch sehnt, dann bist du in einer guten Position, in Anführungszeichen, weil dann geht es nicht um eine Doktrin, sondern hey, ich will dir Frieden bringen, ich will, dass dein Leben, deine Ehe, deine Familie, dein Umfeld, dass es heil wird, weil Gott so was Gutes für dich vorbereitet hat. Und in diese Haltung zu kommen, öffnet die Herzen. Wir leben ja in einer sehr, ja, säkularen, postchristlichen Gesellschaft und da ist nicht so, dass jeder nur darauf wartet, sondern entscheidend ist, wo sind die Menschen, die Fragen haben, die offen sind und die an deinem Leben erkennen, dass du Frieden trägst, dass in deiner Familie Frieden ist, in deiner Seele, bei all den schwierigen Situationen, dass du Frieden trägst. Das ist das, was Menschen spüren. Ich möchte euch mit den drei Gedanken nehmen, wie du, wenn du merkst, doch, da ist jemand offen und da ist eine Gelegenheit, das sind Menschen, die mir wichtig sind, was kann ich dann praktisch tun, dass wenn die Gelegenheit da ist, dass du dann eben auch weißt, wovon du sprichst. Also wie kann ich das Evangelium verkünden? Das Erste ist, es braucht einen Raum. Schaffe Raum für das Evangelium, Gastfreundschaft. Das Zweite ist, dann das Evangelium erklären. Wenn dich jemand fragt, ja, wie ist denn das? Dass du das erklären auch kannst und dann persönlich Zeuge sein. Und erklären heißt auch nicht, ich muss alles wissen und alles verstanden haben, aber das, was ich verstanden habe, vom Evangelium und was ich persönlich erfahren habe, das kann ich weitergeben und dann das Evangelium demonstrieren. Lass uns kurz anschauen, was ich damit meine. Das erste, Raum schaffen fürs Evangelium. Wir sehen das so stark im Leben von Jesus. Er hat mit den Menschen Zeit verbracht. Und zwar mit den Menschen, mit denen die religiösen Führer und das religiöse Establishment eben, die ausgegrenzt waren. Und da war ein Zachäus, der Zöllner, der verachtet war, ausgegrenzt, abgelehnt, verleumdet, einsam, vielleicht beziehungsunfähig. Und zu diesem Zachäus ist Jesus gegangen, hat mit ihm gegessen. Und Essen war schon vor 2000 Jahren, Essen und Trinken war schon vor 2000 Jahren die beste Möglichkeit, um einfach Gemeinschaft zu haben mit Menschen, Gastfreundschaft zu leben. Und wenn du deinen Trainer einlädst oder deine Nachbarin, deine Arbeitskollegin, die euch irgendwo trefft in der Bar oder wie auch immer, einfach lebt Gastfreundschaft. Lasst uns unsere Häuser öffnen, Menschen einladen und lasst uns zu ihnen aber auch hingehen und Zeit verbringen. Gastfreundschaft leben. Jesus sagt dann zu dem Zachäus, hey, heute ist deinem Haus Heil widerfahren. Das heißt, sei dir bewusst, wenn du zu deinem Nachbarn oder Kollegen abends eingeladen bist und zum Essen gehst, Freund, Freundin, dann bringst du das Heil Gottes mit dorthin. Du bringst etwas von dem Frieden des Himmels bringst du dort in dieses Haus. Also lebt Gastfreundschaft. Das Evangelium verkünden, das Evangelium erklären, persönlich Zeuge sein. Petrus formuliert es so, er sagt, allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen. Das heißt, wenn du merkst, wow, da ist ein Herz offen und die Frage ist da, was sage ich dann, wenn mich jemand fragt? Bin ich bereit, Rede und Antwort zu stehen? Wie würde es dir jetzt gehen, wenn ich random auf dich zugehe und Leute nach vorne hole und sage, hey, komm, erklär uns doch kurz hier, warum glaubst du, wie hast du Jesus erlebt? Ich glaube, die meisten werden so, oh nee, hoffentlich nicht mich, ja, hoffentlich den neben mir oder wie auch immer. Also, bist du bereit, instant, bist du vorbereitet? Dann, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, weißt du, was du sagst. Und damit du dann weißt, was du sagst, möchte ich dir so eine einfache Hilfestellung geben. Diese Hilfestellung heißt die vier. Das habe ich mir nicht selber überlegt, sondern Campus für Christus hat es sich ausgedacht. Was heißt ausgedacht? Oder halt über, hat sich das so entwickelt. Es gibt auch andere Modelle, aber das kann vielleicht so eine Hilfestellung sein, wie so eine Krücke sein, wenn du nicht weißt, ja, was sage ich denn dann in dem Moment? Vorausgesetzt, ich komme in der richtigen Herzenshaltung und will nicht nur einfach meine 4, 5 Sätze abliefern. Das ist entscheidend. Also die 4, vielleicht hast du in den Predigten in der Adventsserie das schon mal gesehen, da habe ich das ein paar Mal so gebracht. Und das kannst du dir sehr einfach einprägen. Das Evangelium anhand von 4 simplen Symbolen, die du auch merken kannst, zu erklären einfach. Das erste ist, dass du sagst, hey, Gott liebt die Menschheit. Er liebt jeden Menschen bedingungslos. Wir alle sind Kinder Gottes. Er ist der Schöpfer. Und die größte Sehnsucht von ihm, und dafür sind wir geschaffen, um in Beziehung mit Gott zu stehen, seine Liebe zu empfangen, ihn zu kennen, in einer persönlichen Beziehung zu stehen und auch die Liebe zu erwidern. Dafür sind wir geschaffen. Aber wenn wir uns so umschauen in dieser Welt, dann sehen wir sehr viel Zerbrochenheit. Das ist das zweite Symbol mit diesem Minus. Dann sehen wir sehr viel Distanz. Da ist wie eine Trennung zwischen Gott da oben und mir hier unten. Und wenn ich so in diese Welt reinschaue, sehe ich diese Zerbrochenheit und denke mir, ja, wo ist denn Gott? Wo ist denn Liebe? Wenn Gott doch allmächtig ist, warum lässt er all dieses Leid zu? Und all diese Fragen, also wir sehen so viel Not und Leid in dieser Welt. Und ja, das ist die Realität, in der wir leben, die eine Konsequenz dessen ist, dass wir Menschen uns von Gott abgewandt haben. Und Gott respektiert unseren freien Willen. Aber weil wir Gott nicht egal sind und er es nicht einfach uns unserem Schicksal überlässt, deswegen ist er gekommen und das symbolisiert das Kreuz, um seine Liebe zu zeigen, dass er nicht einfach nur so ein Richtergott ist, entfernt, sondern ein naher Gott, der interessiert ist in unserem Leben. Deswegen ist Jesus gekommen, um uns den Vater vorzustellen. Und er ist am Kreuz gestorben. Er hat das Gericht Gottes ertragen an unserer Stelle. Und das war der ultimative Ausdruck seiner Liebe. Und die entscheidende Frage ist, ob du das für dich persönlich annehmen möchtest. Jesus hat die Grundlage dafür geschaffen, dass du frei sein kannst von Schuld, frei sein kannst von Scham, frei sein kannst von Angst. Und die Frage ist, ob du das möchtest, ob du diese Freiheit, das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat, annehmen möchtest. Es ist deine Entscheidung, er respektiert deinen freien Willen. Und anhand, das kann man noch ausführen und so weiter, aber das sind so ganz einfache 4 Symbole, an denen du das Evangelium erklären kannst. Und der Ralf hat gesagt, es ist wichtig, dass wir keine Verkäufer sind, sondern Zeugen. Und ein Zeuge erzählt, was er selbst gesehen oder erlebt hat. Das heißt, was ist deine Geschichte in dem? Wie hast du erlebt, dass du Zerbrochenheit in deinem Leben erfahren hast? Wo hast du vielleicht erlebt, dass Angst, Scham, Schuld dich beeinflusst hat? Wie war es für dich? Wie hast du gelebt ohne Gott? Wie war dein Leben, bevor du Jesus kennengelernt hast? Und da kannst du ganz persönlich Beispiel geben und ein Zeugnis davon ablegen. Aber dann auch, wie hast du die Liebe Gottes erlebt? Wie ist Gott dir begegnet? Wie hast du erkannt? Warum hast du geglaubt? Was war für dich entscheidend, diese Liebe Gottes zu erkennen und anzunehmen? Und wie ist dein Leben jetzt? Was hat sich verändert, nachdem du Gott begegnet bist und dein Leben ihm anvertraut hast. Was ist deine Geschichte? Also du verbindest diese vier Symbole mit deiner Geschichte, dem, was du persönlich erlebt hast. Und da kann niemand sagen, nee, das ist nicht so. Jemand kann sagen, das glaube ich dir nicht, okay. Aber er kann nicht sagen, das ist nicht so. Warum? Weil es deine Erfahrung ist. Du bist ein Zeuge dessen, was du erlebst, was real ist in deinem Leben. Ralf, nimm uns doch kurz in deine Gedanken mit hinein, warum du an Jesus glaubst und was es in deinem Leben verändert hat, zu glauben.
Danke. Warum bin ich Christ? Oder ich würde es anders formulieren, warum setze ich mein Vertrauen auf Jesus Christus? Und ich habe da so drüber nachgedacht und ich würde es zusammenfassen in drei Punkte. Der erste ist wegen dem Zeugnis, was ich in meinem Herzen habe. Also ich bin christlich aufgewachsen, sehr konservativ, und es war bestimmt nicht die Absicht von der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, aber das, was bei mir hängen blieb, ist, es gibt einen Gott, das ist bei mir schon hängen geblieben, aber ich hatte eigentlich Angst vor ihm. Also ich habe immer gehört, du musst dich entscheiden für Jesus, damit du später in den Himmel kommst und nicht in die Hölle. Und es gab so ein Kinderlied bei uns, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, denn der Vater im Himmel hat Acht auf dich. Und das ist bei mir hängen geblieben damals. Und ich bin auch irgendwann mal vor zu so einem Bekehrungsgebet, aber eigentlich, weil ich nicht in die Hölle kommen wollte, weil ich Angst vor Gott hatte. So. Und durch einen Kumpel, der hatte mir damals den damaligen Glaubensgrundkurs von ICF Nürnberg auf CD gegeben. Die Grundschule, wer es noch kennt. Und ich habe mal die angehört und ich habe das erste Mal verstanden, was überhaupt das Evangelium ist. Warum Jesus gekommen ist. Warum es Gesetze gibt in der Bibel, dass ich nicht die halten muss, um ein guter Christ zu sein. Und so. Ich habe das erste Mal die Liebe Gottes verstanden. So. Von daher, wenn mich jemand heute fragt, ja, oder sagt, du bist nur Christ, weil du halt aus einer christlichen Familie kommst, kann ich ganz klar sagen, nein. Weil hätte ich das nicht, wäre ich Gott nicht in dem so begegnet, hätte ich ihn wahrscheinlich irgendwann aussortiert aus meinem Leben. Genau, und heute darf ich den Frieden, den Gott gibt, die Freude an ihm und so, ich darf die erleben. Auch hier im Gottesdienst, wir dürfen ihn erleben. Von daher ist in meinem Herzen so ein klares Zeugen, ja, ihn gibt's. So. Und der zweite Punkt ist, ich habe es mal genannt, ich habe mich davon überzeugt, dass es wahr ist. Also so ein bisschen die Frage, was gibt mir denn die Sicherheit, dass ich mir nicht nur psychologisch was einbilde? Also so in meinem guten Gefühl mich suhle, sage ich mal. Und also so ein bisschen die Frage, ist es überhaupt vernünftig zu glauben, dass es einen Gott gibt? Dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Dass die Bibel verlässlich ist? Und auf diese Fragen gibt es Antworten, die mich dazu bringen, zu sagen, ja, es ist vernünftig, das zu glauben. Es ist nicht nur, ich merke es nicht nur persönlich, sondern ich glaube ganz fest, es ist vernünftig. Und das hilft mir durch zweifelnde Phasen hindurch, wo ich weiß, okay, gerade merke ich nichts, aber nein, ich weiß, es ist wahr. So. Und der dritte Punkt, warum ich mein Vertrauen in Jesus setze, ist, weil ich es möchte. Ich kann ihn gespürt haben, ich kann glauben, dass es wahr ist, das heißt noch lange nicht, dass ich ihm vertrauen muss. Aber irgendwie, ich möchte Jesus vertrauen und in Verbindung mit meinem Schöpfer zu sein, ist irgendwie sowas Einzigartiges und Kostbares, dass ich ihn als Herrn annehmen möchte.
Vielen Dank, Ralf. Der dritte Punkt, das Evangelium zu bringen, Frieden zu bringen. Also der erste war, Gastfreundschaft zu leben. Der zweite war, das Evangelium zu erklären und dann auch persönlich Zeuge zu sein. Und das dritte ist, zu beten. Das heißt, ich nenne es, das Evangelium zu demonstrieren. Wir sehen das bei Jesus. Er hat Gastfreundschaft gelebt. Und dann hat er Menschen gedient in der Kraft des Heiligen Geistes. Und bei uns beginnt es eigentlich mit dieser einfachen Frage, hey, darf ich für dich beten? Ich habe dir erzählt, was ich mit Gott erlebe. Ich habe dir erzählt, warum ich glaube, was ich aus der Bibel erkenne, dass Wahrheit ist. Darf ich für dich beten? Gibt es eine Not in deinem Leben? Wo erlebst du die Konsequenz von Schuld? Von Scham, von Angst, je nachdem, wie tief eure Beziehung ist. Natürlich vertrauen sich da Menschen an und öffnen sich oder nicht, aber diese Frage, darf ich für dich beten? Und hier dürft ihr euch sicher sein, dass Gott sich dazu stellt. Paulus formuliert es so im 1. Korinther 2, er sagt, mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern dem Erweis des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. In der Hoffnung für alle, da heißt es, das, was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst, weil es nicht darum geht, zu überreden, zu überzeugen, eine Diskussion zu gewinnen, sondern durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Das ist das, was wir wollen. Das wünsche ich mir, Aaron, wenn du in deiner Klasse stehst. Vielleicht kannst du es perfekt argumentieren, vielleicht auch nicht perfekt. Aber du darfst dir sicher sein, dass der Geist Gottes durch dich wirkt und spricht und seine Kraft auf dir ist. Das wünsche ich dir in dem Gespräch mit deinem Nachbarn, mit deinem Trainer, mit Leuten, mit denen du Sport machst, dass du weißt in dem Moment, es ist gut, sich vorbereitet zu sein und Argumente zu haben. Das ist gut, aber darauf dürfen wir uns nicht verlassen. Sondern wir verlassen uns auf den Geist Gottes. Und wenn du betest für eine Person, verlässt du dich genau darauf, weil du sagst, ja, ich kann dich ja nicht retten, aber Gott kann es, die Macht Gottes kann in deinem Leben einen Unterschied machen. Und wenn du betest, vielleicht nur kurze Randbemerkung, das Wort Gottes Kraft ist wieder das Wort 14,11, ihr erinnert euch vor 2 Wochen, die Dynamiskraft Gottes. Diese Kraft steht uns zur Verfügung in Anführungszeichen und wir dürfen beten und darauf vertrauen, dass Gott sein Wort bestätigt. Und dann, wenn du betest, lerne auf den Heiligen Geist zu hören. Lerne, weil der Heilige Geist möchte dir übernatürliche Gedanken und Eindrücke geben, prophetische Worte, die du gar nicht wissen kannst. Und wie krass ist es, wenn du plötzlich im Gebet sagst, du, ich hab einfach diesen Gedanken und den möchte ich dir teilen oder du stellst eine Frage, kann es sein, dass das, was du damals erlebt hast oder egal, was Gott dir zeigt und stell dir vor, plötzlich die Person merkt, boah, krass, woher weißt du das? Das kannst du gar nicht wissen. Und ein Wort trifft voll in das Leben hinein. Paulus formuliert es im Korintherbrief 14 so, wenn ihr jedoch prophetisch redet und ein Ungläubiger oder Fremder hereinkommt, dann wird er von seiner Schuld überzeugt. Durch das, was ihr sagt, wird er überführt. Also der Heilige Geist möchte dich gebrauchen, um dir übernatürliche Worte der Weisheit, der Erkenntnis, des prophetischen Redens zu geben und das zu kombinieren mit deinem Zeugnis und mit der Fähigkeit, das Evangelium zu erklären. Von daher zusammengefasst nochmal, das Evangelium des Friedens zu bringen, bedeutet Gastfreundschaft zu leben und dann, wenn der Moment da ist, auch zu erklären, was das Evangelium ist und wie du persönlich das erlebt hast. Und dann einfach zu beten für diese Person, auf den Heiligen Geist zu hören und zu vertrauen, dass Gott mit seiner Kraft wirkt. Ich möchte schließen mit einem Moment, wo du persönlich für dich beten kannst und sagen kannst, Gott, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Ich muss kein Profi sein, ich muss keiner werden, klar, ich darf mich vorbereiten. Aber jeder von uns darf und sollte diesen Auftrag annehmen. Und wenn du das möchtest in deinem Herzen, dann sag es Gott. Sag, okay, Gott, ich bitte dich, entfach dieses Feuer in meinem Herzen, dass es mir nicht gleichgültig ist, weil ich glaube, dass ein Gericht kommen wird. Und wenn ich die Worte von Jesus Christus ernst nehme, der sagt, hey, jeder, der nicht glaubt, der wird noch in diesem Gericht stehen. Der ist noch im Tod, in der Trennung, in der Verlorenheit. Da hängt er fest. Aber jeder, der glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Und lass uns neu, dass Gott uns diese Dringlichkeit ins Herz legt. Nicht mit der Keule, der Überzeugungskeule, sondern mit dem Interesse, der Liebe an dem Menschen, an der einzelnen Person Frieden bringen. Lass uns doch gemeinsam aufstehen und nimm dir einen Moment Zeit, darauf zu reagieren und mit Gott darüber zu reden. Jesus, ich danke dir für das Evangelium des Friedens, der Freiheit, des Lebens. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, befähige uns, Zeuge zu sein, auf die Jesusmäßige Art und Weise. Zeig uns das Haus des Friedens, zeig uns selbst den Frieden, den wir tragen. Das Bewusstsein, dass wir Frieden bringen dort, wo wir hingehen. Befähige uns, Worte zu haben, Zeuge zu sein, sprachfähig zu werden. Und dann bestätige dein Wort durch die Zeichen deiner Macht. Wenn wir beten, dass Menschen heil werden. Ich segne dich mit diesem prophetischen Reden, dass du Eindrücke empfängst, Gott dir Sachen zeigt, die du nicht wissen kannst. Ich segne dich mit dem Mut, das auszusprechen und zu beten und der Kraft Gottes Raum zu geben, weil der Heilige Geist ist es, der uns überführt und Wahrheit offenbart. Heiliger Geist, komm und befähige uns, Zeuge zu sein für das Evangelium des Friedens.